Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Herzlich willkommen, Leute, zum Monarchscast, der Podcast der Dresden Monarchs. Ich bin der Erik und bei mir der wundervolle Markus, wie immer. Grüß dich.
Das ist eine Lüge, ich bin zu Hause. Aber auch schön, dich hier zu hören.
Oder meinst du, es ist wundervoll? Es ist eine Lüge.
Das können die Zuschauer, Zuhörer, Zuhörerinnen draußen, wie auch immer, entscheiden. Ihr da draußen vom Mikrofon dürft ja demnächst abstimmen unter also unseren
die
Folgen.
Die vom Mikrofon sitzen, was du redest nee,
die,
schon wieder.
Die dürfen abstimmen, ob wir wundervoll sind oder nicht. Ja. Heute hier wieder bereit für die entscheidende Phase in der GFL Nord oder generell in der GFL, kann man ja sagen. Bevor es dazu aber kommt, zum entscheidenden oder einer der entscheidenden letzten Spiele auswärts bei den Paderborn Dolphins, haben wir heute hier natürlich einen kurzen Newsflash, dann das Recap aus dem Düsseldorf-Spiel und wir haben einen Gast, Harold McMillan, seines Zeichens zum Beispiel Stadionsprecher bei den Paderborn Dolphins. Ja, zu dem jungen Mann kommen wir später. Jetzt gibt's erstmal den Newsflash.
Und zwar habe ich für euch der gute Sebastian von der Statistikruder Dresden Monarchs. Der versorgt mich immer gern ein bisschen mit ein paar Neuigkeiten zu den Jugendteams. Da ist er auch sehr aktiv. Und zwar gibt's einen Jugendspieler der U17 der Dresden Monarchs, Niklas Wachs. Der spielt bei der U15 Mixed-Nationalmannschaft in der IFAF Jugend-Europameisterschaft im Flag Football mit. Also quasi ein Spieler aus unseren Reihen, der dort in der U15 Mixed mitspielt. Das sind 8 Mädels und 8 Jungs spielen in der Mannschaft. Und das, ja, diese Europameisterschaft wird in Innsbruck stattfinden. Das ist ein Turnier, das geht über ein paar Tage, vom 3.8. bis zum 6.8. Naja, und es geht um nichts Geringeres als die Titelverteidigung. Also sprich, wir sind amtierender Europameister und wollen das gerne bleiben. Ja, und Niklas ist ein Wide Receiver, by the way, wollte ich noch erwähnen.
Auf jeden Fall interessant. Also da muss ich auf jeden Fall nochmal nachlesen, warum U17 bei der U15 spielen. Was weiß ich auch immer.
Ah, der Sebastian hat mir das erklärt, aber denkst du, ich habe mir das gemerkt?
Natürlich nicht. ansonsten, herzlichen Glückwunsch. Gehen raus an unseren Kicker, Flori Finke, zu 600 erzielten Punkten. 600 ist natürlich trotzdem immer einer zu wenig, als dem Erik gerade nützt, haben wir festgestellt.
Schon wieder. Das kann doch nie wahr steinern.
Also ich bin da mal der Meinung, dass beim nächsten Heimspiel solltet ihr das mal bei dem Kicking-Contest klären und dann musst du dem Flori mal zeigen, wie easy das doch ist, so ein PET zu schießen.
Es kann ja nicht sein, dass meine Tipps das immer genau einen Punkt daneben sind, weil ein PAT daneben geht. Das kann doch nicht sein, das macht er damit Absicht.
Ja, der hört ja hier auch zu, habe ich mir sagen lassen, ab und zu. Und dann hört er, was du tippst und weißt, den schieß ich mal daneben für den Erik. Naja, aber ich möchte gefühlt einfach gerne mal erleben, wie du dich dort aufstellst und zum Ball rennst und nicht mal beim Ball ankommst und 800 Kilo auf dir liegen, weil die Line durchgebrochen ist. Das würde ich gerne mal sehen wollen.
Das liegt ja aber nie an mir, dann. Das liegt ja dann an der Line. Langsam bin.
Das liegt nie an deiner nie vorhandenen Geschwindigkeit, das stimmt.
Ich habe lange Gargebeine, ich mache da einen Schritt, bin ich.
Das ist richtig. So, weiter geht's. Du hast noch was von Newsflash, habe ich gehört.
Ich wollte mal gerne einen Shoutout geben. Denn es gibt einen neuen Dresdner Sportpodcast. Die ganzen Dresdner Vereine, die sind ja immer schön miteinander vernetzt, ne, und machen viele Dinge zusammen. Siehe jetzt zum Beispiel dieser Fanshop Heimvorteil, ne, den es da gibt. Und es gibt jetzt einen neuen Podcast der Dresdner Eislöwen, der offiziell von der Mannschaft jetzt rausgekommen ist. Da gibt es jetzt, glaube ich, schon 4 Folgen. Der nennt sich Power Break, das Eislöwen-Update. Und das machen 2 Jungs, und zwar der Jan Heinze und der Lars Sturmann. Einen davon kenne ich privat sogar auch. Und deswegen wollte ich hier gerne mal einen Shoutout geben. Ich glaube, die wollen jetzt wöchentlich Folgen rausbringen. Mit Interviewgästen, mit manchen Sachen allgemein den Verein betreffend. Bisschen hinter die Kulissen für die Fans. Also alles, was das Herz begehrt als Eishockey-Fan in Dresden.
Ja, das kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ich habe prinzipiell gar keinen Plan vom Eishockey, aber ich werde mal reinhören.
Hörst du da mal rein?
Ja, ich hoffe ja auch, die erklären ein bisschen was. Und das kann ja auch nicht schaden. Die sind ja jetzt erste Bundesliga, da geht's ja jetzt richtig ab.
Zum Beispiel, sag mal, Wonny, unsere ersten Gäste, war das schon für die Auswärtsfahrten Nico und Philipp gewesen?
Ja.
Genau, und ihre erste Folge hat das Thema Sonderzug.
Nach Pankow hoffentlich.
Ballern nämlich, nee, ich glaube,
na, die sind anders im Süden. Die sind nochmal anders wild unterwegs, das stimmt. Ein Zug wäre auch mal geil.
Ballern halt mit so einem Sonderzug dann einfach los. Ne? Ja. Das kostet halt richtig Asche, aber die kriegen das dann irgendwie voll.
Jörg Dressler war ein Sonderzug. Ja. Würde ich fühlen. Irgendwie, was weiß ich, nach Berlin oder so. Den kriegen wir voll. Ja, aber wenn wir hier schon über Dresdner Sport und erste Bundesliga reden, wird es natürlich auch mal Zeit, sich mit unserer ersten Bundesliga zu beschäftigen. Boah, die hatte ja gegen Düsseldorf auswärts gespielt und das Ganze ziemlich erfolgreich gewonnen. Mit, siehst du, jetzt habe ich es gar nicht zugeschrieben, 7:34 ist das Spiel am Ende ausgegangen.
So sieht's aus.
Erik war am nächsten dran mit plus 28. Danke, Flori, dass du keinen genauen Treffer gelandet hast. Ich bin da sehr, sehr zufrieden. Den Zehner kriegst du demnächst.
Ach, so läuft das, ja.
Ja. Wer nie dabei war, was euch vielleicht aufgefallen ist, alle, die dabei waren und zugeguckt haben, Mosti hat gefehlt. Der lag krank zu Hause, hat man rausbekommen. Und Ero war ja, der hatte sich im Spiel gegen Hall, dem einen oder anderen ist es vielleicht noch im Bilde gewesen, wo er diesen einen Tackle gesetzt hat, dort an der Endzone. Hatte sich dort verletzt an der Schulter. Der ist momentan raus. Wir hoffen natürlich, dass er schnellstmöglich wieder zurück auf dem Feld ist. Ansonsten, das Spiel ging gleich mal wirklich so interessant los. Ne? Der neue Returner stand auf dem Feld. AJ Jackson, meine Güte. Und was passiert bei so einem richtig klasse Returner? Der lässt natürlich erstmal Ball durchrutschen. Da dachte ich mir, oh Gott, ja, meine Güte, der hat seinen Job noch nicht verstanden.
Return-Spezialisten geholt und ja, mein Gott. Wer weiß, Aufregung, erster Spielzug, flutscht der Ball durch.
Ja.
Er merkt es auch direkt selber, zeigt es an, dass er da irgendwie die Arme nie richtig zusammengepresst hat. Und alle lachen erstmal drüber. Halb so wild. Aber der erste Drive, der war auch sehr interessant, muss ich sagen. Das ging ratzfatz übers Feld, ne? Schön paar längere Pässe, so halbweite Pässe. Dann ging das, ja, wie gesagt, ratzfatz, dann waren wir schon in der Endzone. Und da sind wir irgendwie ins Stocken gekommen.
Naja, also wären wir mal in der Endzone gewesen, dann hätte es nie danach noch 0-0 gestanden. Wollte ich
sagen, ja.
Ja, und da, wir sind ja, ich glaube, bis an die 3-Yard-Line oder sowas gekommen und dann zack, ja. Bumm, gibt es einen getippten Ball in die Endzone und dort fasst die Defense zu und hat so mit den Ball erobert. Und da dachte ich mir so, ja, meine Fresse, das geht ja schon wieder richtig gut los. Sieht so sexy aus. Hat man jetzt
auch schon mal mit direkt erstes Play und direkt Interception, ne?
Na, oder das sah ja wirklich gut aus. Also man war ja, die Offense lief, so wie man eben von einer Titel-Aspiranten-Offense gedacht hat, läuft. Und dann kommt sowas. Gott sei Dank war unsere Defense bei diesem Spiel wirklich hellwach und direkt Three and Out. Und man gab der Offense den Ball zurück. Aber die dachten sich dann halt auch so, naja, komm, jetzt hatte Düsseldorf immer einen Ball, wir geben denen nochmal einen Ball. Diesmal nicht durch eine Interception, sondern ich glaube, Joel Serkele, die 83, hat den Ball gefumbled. Und ja, also irgendwie frustrierend, kann man sagen. Du lässt halt irgendwie wieder unnötig Punkte liegen, meiner Meinung nach.
Ja, das war auch ein krasses Play von der Düsseldorfer Defense, die hat da schön direkt Maß genommen, auf den Ball eingeschlagen und ihn rausgeschlagen. Ja. Das haben sie echt gut gemacht. Aber so ist quasi das erste Viertel schon vorbei, steht 0-0. Und wir haben zwei Turnover produziert. Irgendwie so schön.
Konnten ein bisschen froh drüber sein, dass wir keine Punkte draus kassiert haben, weil eben die Defense gehalten hat. Also man hat sich den Auftakt gegen Düsseldorf sicherlich anders vorgestellt, würde ich behaupten. Aber mein Aber an der Situation, jede andere Mannschaft, würde ich behaupten, bis auf eine wenige Ausnahmen, wären vielleicht nervös geworden und hätten jetzt schon so ein bisschen Panikmodus angehabt. Du hast zwei gute Drives, verlierst einen Ball, kannst nie punkten. Da zeigt sich wiederum, wenn unsere Offense Fehler macht, ist die schnell wieder auf dem Level, wir können es doch eigentlich besser und zeigen es dann halt dementsprechend auch.
Ja, das stimmt. Und da steppte dann nämlich Tofunmi Lala, unser Running Back, auch auf jeden Fall groß ab. Ist abgesteppt, wie auch immer. Schönes Denglisch, herrlich. Nie. Und der hatte ein paar geile Plays dabei. Der hat sich immer so weggeduckt und unter einem Tackle so ein bisschen weggetaucht quasi. Dann gab es mal bei einem 4. und 1, kurz vor der Endzone, ist er über die Line quasi einfach drüber gesprungen zum First Down.
Dort hatte ich ein bisschen einen Stift in der Hose. Das ist immer, sieht immer schön aus, aber wenn der dort blöd landet, ey.
Ja, ja, das, ne, dann hast du so einen Fleischhaufen liegen und dann weißt du immer nie, wo die Knöchel dann runterkommen, dass da aber alles gut gegangen und so konnte der Drive auch am Leben gehalten werden und hat auch direkt anschließend den Touchdown dann noch gemacht. Also da ging einiges über Toff.
Ja, da hat sich dann endlich mal gelohnt. Da hat man dann auch mal einen Drive zu Ende gebracht. Und ich meine, ja, man hat dann halt eben gemerkt, unsere Defense ist jetzt endlich wieder da, ne? Nachdem die letzten beiden Spiele ja doch relativ punktereich waren, oder sagen wir mal auch die letzten drei Spiele relativ punktereich waren für die für gegen uns, lief es dann jetzt doch ein bisschen besser. Man musste zwar dann auch an der Offense nochmal punten und konnte dann aber eben schön bei Düsseldorf bei einem 3. und 15 hatte man einen schönen Forced Fumble durch Logan Mobilini erzielt und ja, ist dann halt wieder in Ballbesitz gekommen.
Ja, genau. Da haben wir dann auch versucht, nach einem längeren Drive den 4. mal auszuspielen, kurz vor der Düsseldorfer, also so ungefähr an der 15-Yard-Linie von Düsseldorf. Das hat dann leider nie funktioniert. Da war dann ein Incomplete Pass und da mussten wir uns dann vom Ball wieder trennen. Ja, und dann wurde es wild, kurz vor Ende der Halbzeit.
Wild mit Ü, könnte man schon sagen, ist halt so ein Thema. Erst hast du mit DeShaun Hall Roughing the Passer, der nochmal Düsseldorf ordentlich Feld schenkt, aber im nächsten Play direkt ist er sofort da. Ich weiß nicht, weil ich habe es ja nur zu Hause am Fernsehen gesehen, wie die Kameraeinstellung war, war die leider nicht so richtig aufschlussreich.
Ja.
Ob Hall dort am Arm vom Düsseldorfer Quarterback dran war oder ob der einfach den Ball wie eine heiße Kartoffel fluppen lässt. Auf jeden Fall, Ball ist frei, DeShaun Hall sichert sich den Fumble und läuft über die Hälfte vom Feld zurück zum Touchdown.
Big Man Touchdowns, großartig. Immer schön. Absolut also ich großartig. Glaube, in den Statistiken wurde es als Sack gewertet. Also er hat zumindest einen Strip-Sack quasi. Er hat einen Sack drinne stehen. Nee, warte mal, bin ich verrutscht. Hat keinen Sack drinne stehen. Nee, Chris Noack hat nur einen.
Na dann.
Dann scheinbar doch nicht.
Dann zählt es
nicht. Hier steht aber.
Ist es einfach nur als Forced Fumble vielleicht oder wie auch immer und Fumble Recovery. Wir werden es nicht mehr rausfinden. Aber.
Ja, wie gesagt, in der Kabine, du saß in der Kamera, war es nie zu sehen, ob der hinter den Spielern irgendwie mit dem Arm an den Ball kommt und ihn, bevor der Quarterback ihn wirft, rausschlägt oder ob der Quarterback den selber verloren hat, das sieht man da am Ende nie. Aber egal, am Ende ist er hellwach, pflückt das Ding und spraddelt für, was ich glaube, 57 Yard zum Touchdown.
Meine Güte, der arme Mann.
Sauerstoff zählt danach.
Bestimmt wette ich mit dir, so lang kann der kein D-Liner rennen. Danach war dann Halbzeit, es ging mit 13-0 in die Kabine. Sagen wir mal so, es hätten auch ein paar Punkte mehr sein können, aber sei es drum. Ja, die zweite Halbzeit ging dann etwas unangenehm los. Anthony Tittle hat sich dann bei einem Catch verletzt, beziehungsweise bei dem anschließenden Tackle nach dem Catch. Ist dann gestützt vom Feld und zum Schluss beim Abklatschen habe ich ihn noch gesehen mit einer Schiene am Bein, am linken Knie wahrscheinlich, das linke Knie geschient. Gibt jetzt noch keine weiteren Updates, wie es dann weitergeht, wie es bei ihm weitergeht. Hoffen wir natürlich besser, dass er dieses Jahr nochmal dabei sein kann.
Ja, ich hab nur gelesen, ich glaube, sein Vater hat in irgendeiner Facebook-Fangruppe oder sowas geschrieben, von einer halbwegs Entwarnung, dass es keine groß, sehr schwere Verletzung ist.
Ja, Fingers crossed und so ein Spaß. Ja,
auf jeden Fall.
Umso besser, dass wir wirklich so eine starke Secondary hinter unseren Startern haben, weil Konstantin Stricker, der ja auch eine Zeit lang mal Holder war, ist dann reingekommen und hat gleich einen wunderbaren Touchdown gefangen. Also das war auch wieder mustergültig für das, was wir dieses Jahr ja schon oft gesehen haben. Hier Dingensens, unser Quarterback Justin Miller, danke, hatte wieder Ewigkeiten Zeit, hinter unserer O-Line dort das ganze Feld zu scannen. Und Konstantin stand halt wirklich, also da war ja weit und breit kein Mensch. Und zack, bumm, das Ding gefangen und ab ging die Fahrt. Also wirklich doch richtig, richtig gut.
Ja, so muss es sein. Ne? Wir haben einen tiefen Kader und das zeigt sich dann in solchen Situationen. Dann kommt der rein und dann wird nie von unserem Quarterback der neue quasi vermieden und zu den anderen gepasst, sondern der wird halt auch benutzt. Ja. Wenn er sich freispielt, dann kriegt er halt auch den Ball. Und was ich auf jeden Fall nochmal besonders hervorheben will, wie du sagst, das ganze Spiel, die O-Line von uns, die hat dominiert bis in ein paar kleinen Situationen. Was die dem Zeit verschaffen, Woche für Woche und auch mit wenig Holding-Strafen gefühlt, zumindest keine entdeckten von Coaches, Das ist wirklich aller Ehren wert. Also immer wieder ein Lob an unsere O-Line. Die kriegt immer Lob, auch von den anderen Teams. Das hört man in den Streams ganz oft. Aber zu Recht auf jeden Fall.
Ja. Dann hat dann Potsdam, sage ich schon, Düsseldorf natürlich endlich auch mal wieder mit der Offense aufs Feld gedurft. Und ja, das ging natürlich dadurch, dass wir eben so eine stabile Defense hatten dieses Mal, nie lange gut. Und Düsseldorf hat gepantet und da hat sich dann gezeigt, wozu wir einen Return-Specialist geholt haben. Mhm. Richtig schöner Return. Ich weiß gar nicht, über wie viele Yards, aber auf jeden Fall direkt bis an die alte Line of Scrimmage zurück, sodass Dresden wirklich sehr, sehr kurzes Feld vor sich hatte.
Ja, AJ Jackson, da hat er auf jeden Fall dann einen guten Job gemacht. Warte mal, ich Punt Return, nee, Kickoff Return, oder?
Nee.
Punt Return, nee, ich bin hier gerade in der Statistik.
Ach so.
Seite, und dort ist das nie so ganz geführt. Der hat nur einen Return angeblich gemacht in dem Spiel. Das halte ich ja mal für ein Gerücht. Na gut, okay, das dazu. Auf jeden Fall, ich finde es das cool, dass wir den haben. Wie gesagt, da müssen wir Tyler das nie machen lassen. Und selbst wenn Tyler Hudson mal ausfallen würde, hätten wir dann eben einen A, der nachrücken könnte. Der wird auch nie nur Returns fangen können, sondern auch so. Also ich finde das gut, dass wir da wirklich, wie gesagt, einen tiefen Kader haben. Ja, und dann gab es ein Play und einen Lala-Lauf und einen Lala-Touchdown.
Ins Lala-Land, könnte man fast sagen. Ja, das ist war einfach die Lala-Show schon wieder, so. Auf jeden Fall. Ja, Düsseldorf hatte dann auch endlich mal einen guten funktionierenden Offense-Drive und hat es eben auch zu Punkten geschafft. Aber das sollte natürlich dem Ganzen keinen Abbruch tun. Man hat dann auf Dresdner Seite ein bisschen durchgewechselt. Yassan kam als Running Back und Marvin kam dann auch als Quarterback drauf. Und am Ende, ja, es gibt kein Spiel ohne Tyler Hudson-Touchdown und somit hat Tyler Hudson nochmal einen Touchdown hingelegt. Mhm. Und das Ganze zum Endstand geschraubt, wie schon gesagt. 7:34 stand es am Ende. Ja, was ist das Fazit des Spieles?
Ja, alles in allem war es natürlich eine starke Teamleistung. Das soll jetzt keine Phrase sein. Die Offensive hat produziert, hat auch Fehler gemacht, aber hat sie auch wieder ausgebügelt. Und die Defensive, die hat vor allen Dingen abgeliefert. Beide Seiten vom Ball haben ihr Soll quasi erfüllt und zusammen zum Sieg beigetragen.
Was mir besonders aufgefallen ist, in der zweiten Halbzeit hatten wir keine Strafe auf Dresdner Seite. Ja. Und nur insgesamt 3 Strafen für 30 Yards. Also wirklich, Jungs, Chapeau, die nächsten beiden Spiele bitte genauso.
Laut Stats & Score sogar 3 Strafen für 17 Yards.
Echt? Okay, siehst du, hab schon wieder Quatsch aufgeschrieben.
Und Düsseldorf 3 für 23. Also allgemein fast nichts an Flacken hier.
Sehr, sehr faires Spiel.
Das ist ja geil.
Aber ne, der Deutsche kann ja nie ohne meckern. 18 Punkte haben wir liegen gelassen. Also davon mal ausgegangen, der 4. und 4. wird ein Field Goal gemacht. Ne, der Fumble wird zum Touchdown und bla. Und hast du nie gesehen. Das ist halt, in anderen Spielen rächt sich sowas, ne? Das Phrasenschwein ist weit offen, aber gegen Düsseldorf hat es halt trotzdem gereicht.
Mark ja, Hauptling. Das sind ja auch so Sachen wie zum Beispiel den 4. ausspielen in der Red Zone, nimmst du bei einem anderen Spiel die Punkte mit und also das hängt ja immer von der aktuellen Situation des Spiels, vom Punktestand aus, von der Zeit, die noch auf der Uhr ist. Was kann man sich erlauben, was kann man nie? Das wird ja natürlich vernünftig von den Coaches abgewogen. Du hast schon recht, es wird ein Turnover liegen gelassen und das sind ja gegen andere Gegner, wie du schon meinst, nichts gegen Düsseldorf, aber gegen Potsdam, gegen Webbis oder sowas, wäre sowas schon gefährlicher. Ja.
Und allgemein die Stats, wenn ich mir die so angucke, ne? Also wir haben 199 Yard Rushing. Das ist 199 Yard Rushing, das ist mehr Rushing Yards als Düsseldorf überhaupt Offense Yards hat. Also das ist völlig geisteskrank. Die haben insgesamt 182 Yards Passing und minus 43 Yards Rushing. Also lauftechnisch ging gar nichts für Düsseldorf. Vor allen Dingen auch Respekt an die D-Line dafür. Und Time of Possession finde ich persönlich ganz krass. Dresden hatte 44 Minuten den Ball und Düsseldorf 15 Minuten. Mhm. Also Düsseldorf hat einfach nichts stattgefunden. Das ist geisteskrank.
Ja, die mussten halt, also unsere Defense hatte auch einfach nie ins Spiel kommen lassen und die nie lange auf dem Feld verweilen lassen. Das ist echt gut gewesen.
Dennoch muss man auch mal die Düsseldorfer Defense loben. Ne? Die haben immerhin 2 Quarterback-Sacks geschafft.
Ja. Gegen unsere gerade noch hochgelobte O-Line, das muss das erstmal machen.
Aber dennoch, ne, man hat es immer wieder gesehen, klar bricht man einer durch und kommt mal irgendein Play zustande und so ein Spaß. Aber die O-Line ist einfach das Prunkstück. Ja, da hätten wir noch eine MVP. MVP. Wer schreit nach MVP?
Udovich?
Ja, schreit nach MVP.
Ja, Big Man Touchdown, ich nehme dich Sean Hall.
Ja, fair enough. Frage, wie du es immer so schön sagst. Also was heißt fair enough? Das ist halt klar. Der Captain Obvious, der hat so ein krasses Spiel gemacht mit dem Touchdown und allem. Aber ich bin bei der Lala-Show. Also was Tufon Milala hier wieder abgerissen hat, der alleine hat ja schon von den 199 Yards, die wir rushing haben, 105 gemacht. Ja, das ist halt schon... Das ist fast mehr, als Cole Stenstrom durch die Luft geworfen hat. Der hat 460 Yards geworfen. Fehlen bloß noch 50.
Ja.
Also, ja, Tufon Milala, mein MVP. Und damit
übrigens haben wir jetzt auch, nur so honorable mentions, Chris Nowak, 3,5 Tackle, 3 Tackle for Loss, 1 Quarterback-Sack. Niklas Müller hat mit 5,5 Tackle die meisten Tackle von unserem Team gemacht. Und 3 Assists. Also, da haben einige auf jeden Fall ordentlich geackert.
Ja, definitiv. Und damit wollen wir dann auch mal das vergangene Spiel vergangen lassen und uns langsam Richtung Zukunft begeben. Und da ist unser Gast heute hier. Klingt wie ein guter schottischer Whisky, sieht auch genauso wunderschön und gepflegt aus. Harold McMillan, hallo, schön, dass du da bist.
Hi, vielen Dank. Danke für die Einladung. Freut mich sehr, mit euch zu quatschen. Wir hatten ja nun mal die Ehre im GFL-Talk von Hendrik von Football. Und ja, jetzt endlich mal bei euch in eurer Heimstube. Das freut mich schon, ist mir eine große Ehre.
Sehr schön, ja. Die Ehre ist ganz unsererseits. Endlich mal wieder jemand mit ganz viel Expertise hier. Da müssen wir nie ganz so doof dastehen.
Ach Gott.
Ja, aber bevor wir näher zu dem Thema du und die Paderborn Dolphins kommen, stell dich doch mal den Leuten ganz kurz vor, warum du heute hier unser Experte bist.
Ja, mein Name ist Harold McMillan. Ich verfolge die GFL, weil ich mit den Paderborn Dolphins quasi als deren Stadionsprecher mit in die GFL aufgestiegen bin. Und das Thema GFL hat mich tatsächlich jahrelang eher nur so am Rande interessiert, weil ich maximal mal in der GFL 2 unterwegs war, auch als Stadionsprecher von diversen Mannschaften. Und ich lange Zeit auch so die Meinung vertreten habe, dass in der GFL eben die Mannschaften mit einem großen Budget sehr stark im Vorteil sind gegenüber anderen Mannschaften, die es halt wirklich mit sportlicher Leistung und halt vielleicht dem, ja, was auch für einen unterklassigen Footballer normal ist an Pensum, an Imports, halt geschafft haben, irgendwie in die Liga reinzukommen. Von daher war für mich die GFL immer so ein bisschen ein Stiefkind. Aber durch die European League of Football und die Professionalisierung da, bin ich so ein bisschen auf den Trichter gekommen, und da hat sich meine Meinung eigentlich komplett geändert. Das ist, finde ich, wenn du zur höchsten sportlichen Klasse Deutschlands gehören möchtest im American Football, dann musst du eben auch dieses wirtschaftliche Spiel beherrschen. Und dann musst du auch in der Lage sein, gute Sponsoren zu akquirieren. Dann musst du in der Lage sein, einen guten Haushalt zu führen, jetzt finanziell gesehen. Und das sind dann eben diese Mannschaften wie Potsdam, Dresden, die einfach wirklich ein gutes finanzielles Polster haben oder es zumindest so aussehen lassen, als hätten sie ein gutes finanzielles Polster. Das, wie das in Dresden ist, wisst ihr ja sicherlich besser als ich. Mhm. Aber das gehört halt einfach dazu. Und ich glaube, dass das auch so für den nachhaltigen Erfolg wichtig ist. Und so habe ich halt angefangen, mich für die GFL zu interessieren. Natürlich, sportlich gesehen, bin ich wahrscheinlich viel versierter im unterklassigen Football. Besonders hier im Norden. Weil da ist es halt einfach so, es ist alles ein kurzer Dienstweg. Also heute war ein Spieltag bei uns natürlich auch im unterklassigen Football. Ich habe als Vorbereitung für meinen Podcast 10 5-minütige Sprachnachrichten von irgendwelchen Headcoaches. Und der Dienstweg ist halt einfach wahnsinnig kurz. Und das ist halt, je professionalisierter die Mannschaften agieren, umso schwerer ist es halt, mit jemandem zu sprechen, der A, wirklich was entscheidet. Und dann musst du dich halt mit den Leuten so gut stellen, dass sie dir vertrauen, dass du tatsächlich auch mal so ein bisschen in die Karten gucken darfst.
Ja.
Und ja, aber je länger man in der Szene aktiv ist und je neutraler man sich dann tatsächlich auch präsentiert, so langsam aber sicher kommt es dann auch, dass mir GFL-Coaches halt so ein bisschen bisschen was erzählen und das freut mich dann natürlich auch sehr.
Ja, da können wir tatsächlich auch ein Lied von singen. Das war bei uns, wo wir angefangen haben, hier als zwei Fans der Monarchs diesen Podcast plötzlich zu machen. Und wenn man dann das erste Mal an den Coach rangetreten ist, ja, wie sieht's denn aus? Keine Ahnung, warum spielt denn der Spieler nee? Oder würdest du mal zu uns in den Podcast kommen? Und du hast ganz argwöhnisch angeguckt am Anfang. Also da braucht man auch erst so eine gewisse Zeit, uns das Vertrauen zu erarbeiten sozusagen.
Ja, ja, safe. Und das ist nicht anders bei mir, obwohl ich schon seit Jahren in der Szene halt unterwegs bin und der ein oder andere mich eben auch aus der Zeit, wo er noch im unterklassigen Football unterwegs war, halt kannte. Und dann war es auf einmal so, hä, okay, jetzt hast du einen Aufnäher auf der Brust und jetzt bist du was Besonderes oder was. Das hat mir so ein bisschen die GFL immer so madig gemacht,
sag ich mal. Weil, ich verstehe aber, das.
Ne, aber so langsam kommt es wieder.
Aber das ist natürlich auch ein guter Punkt. Du hast ja, ne, mit deinem Podcast Balltime Football Made in Germany beschäftigt dich ja genau mit den Teams, die eben maximal GFL 2 spielen. Ja. Jetzt ist ja schon das Thema, generell im deutschen Football an Informationen zu kommen, ist ja schon manchmal schwierig. Ne? Manche Teams, die machen das alles so ein bisschen sehr versteckt. Da weiß man immer nie so richtig, was man dort zu erwarten hat. Generell redet man gar nicht drüber, wer ist verletzt und wer wird starten am Wochenende. Das ist auch immer ein Glücksspiel. Aber gerade in unterklassigen Ligen, wo ja Statistiken auch wahrscheinlich noch per Hand oder Schreibmaschine geführt werden,
ja,
wie kommst du an Informationen für deinen Podcast?
Also die Szene ist zwar immer weiter gewachsen, aber es ist doch eine relativ verschworene Truppe. Und ich glaube, der große Trick ist einfach, dass man die Leute ernst nimmt, weil dann öffnen die sich. Und dann kommt man eben auch an diese Statistiken ran, wenn sie überhaupt geführt werden. Das ist halt auch so ein Problem. Viele Mannschaften im unterklassigen Football, die führen gar keine Statistiken. Die sind froh, wenn sie halt 22 Mann am Game Day haben. Und dann stellen die natürlich keinen ab, der irgendwie Statistiken führt. Dann, die wissen vielleicht, wer gescored hat, aber mehr auch nicht. Und deshalb habe ich mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, wenn ich irgendwo in einem Stadion bin und ich mache Stadionsprecher, dann mache ich halt nebenbei so ein bisschen die Stats. Mhm. Und das gibt einem dann natürlich viel mehr Möglichkeiten, auch fundiert über in so einem Podcast zum Beispiel über eine Mannschaft zu reden, weil man dann eben vielleicht auch runterbrechen und analysieren kann, warum das jetzt nicht funktioniert hat. Und Das finde ich immer spannend. Das finde ich sowieso im Football sehr spannend, egal auf welchem Level. Ob jetzt Landesliga Nord oder NFL sogar, anhand von Statistiken belegen, warum etwas funktioniert oder nicht funktioniert hat. Das finde ich wahnsinnig spannend.
Das klingt auch nach einer eigenen schreienden Folge, die 3 Stunden werden lang kann.
Ja, durchaus.
Das können wir aber auch erst dann machen, wenn auch von der GFL die Statistiken vernünftig funktionieren. Wir sind da auf einem guten Weg, da wird ja umgestellt seit 2 Jahren, aber ja, ist nur Luft nach oben.
Aber da muss ich wirklich sagen, also diese Stats and Score-Seite, die finde ich schon wesentlich besser als das, was vorher war. Ja. Ist natürlich alles so ein bisschen ohne Gewehr, weil die Mannschaften müssen das ja selber füttern, glaube ich. Wenn ich das richtig verstanden habe, ja. Und ja, also ich kann mir vorstellen, dass das ein oder andere schon so ein bisschen geschönt ist. Und bei dem einen oder anderen weiß ich auch, weil ich dabei war, dass das nicht so passiert ist, wie es in den Statistiken war. in den Statistiken dann abgelegt ist. Aber es gibt einem schon auf jeden Fall ein ziemlich gutes Bild.
Ja, genau. Also das an sich ist das ein cooles Programm. Da ist es viel detaillierter. Man kann gut filtern, nach was man sucht zum Beispiel. Und für die Livestreams, die Live-Statistiken kann man damit auch führen. Nur leider, wie gesagt, gibt es halt diese Saison dann noch ein bisschen Probleme mit den Servern, die gerne mal mitten im Spiel abschmieren und dann stimmen die ganzen Stats halt gar nicht mehr. Also so eine Endstatistik am Ende der Saison, so mal ein Resümee führen, kannst du leider irgendwie gar nicht, weil halt immer mal was fehlt. Mhm. Aber wie gesagt, das ist alles Work in Progress. Besser man hat, als man hätte. Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg.
Ja, das auf jeden Fall.
Mir fehlt ein bisschen die tatsächliche Spiel, also Games Played. Ich sehe zwar die Rushing-Statistiken bei einem Running Back und die Scoring und was sein längster Lauf war, aber ich sehe halt nie, wie viele Spiele der tatsächlich gemacht hat. Und wenn ich jetzt nie so ganz tief bei den anderen Teams drinne bin, weiß ich jetzt nie, war der mal ein Spiel verletzt oder war der immer da? Das fände ich immer noch ganz interessant, weil das sieht ja schon anders aus, wenn du, sagen wir mal, 1.000 Yards hast und 14 Spiele gemacht hast am Ende der Saison oder wenn du 1.000 Yards hast und 6 Spiele gemacht hast. Ja. Das sieht ja dann schon mal ganz anders aus und das lässt sich daraus halt leider nie rauslesen. Das ist ein bisschen schade.
Aber das ist auch alles Input, der, glaube ich, auch wichtig ist, den man geben kann, weil theoretisch lässt sich das mit dem Algorithmus dort noch einfügen, weil wer gespielt hat, ist eingepflegt. Zumindest ist das der Plan, dass es eingepflegt wird und dann ist es ja eigentlich kein Problem.
Ja.
diese Spalte noch mit hinzuzufügen zum Beispiel. Ne?
Ja, genau. Die Game Day Roster, die hast du. Und jetzt kannst du dir natürlich die Mühe machen und raussuchen, wie viele Spiele werden das dann gewesen sein. Aber seien wir mal ganz ehrlich, also so tief mache ich das dann auch nicht. Zumindest nicht für die deutschen Ligen. Hm. Das ist halt in der NFL sehr praktisch. Da gibt es ja zig Seiten, bei denen du dich halt bedienen kannst. Das hilft mir auch sehr beim Vorbereiten auf die Kommentare. Aber die das fehlt tatsächlich in der GFL noch so ein bisschen. Aber ich genieße den Progress und ich, jetzt habe ich nur das amerikanische Wort, ich weiß zu schätzen, so muss ich übersetzen, ich weiß zu schätzen, dass da halt Schritte gemacht werden, so langsam sie auch sein mögen. Und seien wir mal ganz ehrlich, die Personen, die das programmieren, haben wahrscheinlich von Football keine Ahnung und brauchen eben auch dieses Feedback. Und die kriegen halt die Aufgabe, programmier das, dass uns das gibt. Und da muss halt wahrscheinlich immer noch getüftelt werden. Also ich bin mal gespannt, wenn die Saison vorbei ist und die dann auch wieder hinter verschlossenen Türen austüfteln, wie sie was verbessern wollen, was mit der Seite passiert.
Ja. Genau, aber wir brauchen ja auch nicht solche Statistiken von wegen, wie hat man gespielt, wenn das Dach offen war, die Tür vorne hinten links geschlossen und da gibt es ja in der NFL die wildesten Statistiken. Ja. Aber um das Thema damit weiterzugehen, du bist auch, weil du NFL sagst, du bist auch Kommentator bei The Zone für die NFL-Übertragung, ne?
Mehrfach Deutschlands beliebtester Kommentator, muss ich hier an dieser Stelle hinzufügen.
Ist das so?
Ja, aber ich glaube, das war tatsächlich ein Push aus den ganzen Stadien, wo ich Stadionsprecher bin. Ich glaube kaum, dass irgendjemand draußen in der Football-Community grob meinen Namen kennt. Ja, aber ja, es stimmt, ich bin bei The Zone. Ich habe 3 Jahre lang bei der Endzone mitgemacht und dann gab es dieses spannende Projekt mit dem NFL Game Pass. Da wurden dann die Kommentatoren, die einen sehr langen Anfahrtsweg hatten, ergo auch, sage ich jetzt, hinter vorgehaltener Hand, aber können wir ruhig ausstrahlen, ist mir egal, teurer waren als andere. Ja. Die sind dann sehr, sehr schnell zu diesem Game Pass Projekt weggelobt worden, weil du das halt remote von zu Hause aus machst. Und das finde ich zum Beispiel sehr praktisch. Also ich mache meinen Podcast, meine NFL-Geschichten hier aus meinem Büro, wo ich jetzt auch bin. Und das ist halt wirklich cool, weil ich kann das Studio in Anführungszeichen halt so basteln, wie es mir gefällt von der Ergonomie, welche Informationen auf welchem Bildschirm ich wo haben möchte. Das ist alles komplett mein Ding. Und ich fühle mich hier tatsächlich wohler als im Studio in Ismaning.
Ja, das ist natürlich, hat einen Vorteil, ne? Wenn du dann einfach nach Feierabend Monitor aus und ab ins Bett, anstatt noch ins Hotel und dann am nächsten Tag 6 Stunden Zugfahrt nach Hause oder wie auch immer.
Genau.
Das ist natürlich Homeoffice at its best.
Absolut, absolut. Und ich würde mal behaupten, also technisch ist es wirklich super abgemischt und die Zuschauer merken das gar nicht, dass du jetzt nicht im Stadion bist. Also ich weiß nicht, wie die anderen Kollegen das machen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich schaue meine Footballspiele immer auf Englisch. Kann auch jeden verstehen, der 3 Brocken Englisch spricht, der das auch macht, weil das gehört einfach zu der Kultur und dem Feeling dazu. Ja. Aber ich versuche die Leute immer so ein bisschen einzuholen, indem ich ein bisschen auch was über die Region erzähle, weil du hast ja noch diese Stadion-Vorbeiflüge dann von den Blimps. Mhm. Und an vielen Locations war ich auch schon. Und wenn das dann halt irgendwas ist, wo ich weiß, wie sich das anfühlt, da lang zu laufen, dann bringe ich das halt auch ein. Oder wenn ich die Temperatur weiß, ich bin halt von meinem Hauptjob, ich bin Fluglotse eigentlich, bin ich halt sowas Wetter betrifft in anderen Regionen und sowas, das finde ich immer auch total spannend. Und dann lasse ich da immer so ein bisschen was einfließen. Also ich hoffe, dass es vielleicht nicht so ganz doll rüberkommt, dass ich jetzt nicht vor Ort bin.
Also natürlich sehr schön. Jetzt, wenn die NFL-Saison jetzt demnächst wieder losgeht, weißt du schon, hast du schon erste Termine gekriegt, wo man dich hören kann, wenn man The Zone Football schaut?
Ja, also erstens, du brauchst den NFL Game Pass, weil die The Zone Einzelspiele, das ist was anderes. Also. Das sind alles verschiedene Teile derselben Firma. Die The Zone stellt letztendlich die Plattform für den NFL Game Pass. Und du kannst dein The Zone abonnieren und dann hast du über The Zone auch die Footballspiele, die da laufen. Aber das bin ich nicht. Wenn man mich hören möchte, braucht man den NFL Game Pass. Und da kann man dann German Commentary auswählen. Und da bin ich das nächste Mal zu hören am 7. September bei Miami gegen Indianapolis in Indianapolis.
Nie so mein Gefilde, aber vielleicht höre ich mal rein.
Meins auch nicht. Ich finde das Lucas Oil Stadium ziemlich beeindruckend. Ich war selber noch nie drin. Aber was sie da auf die Beine gestellt haben, alleine architektonisch, ist schon ziemlich spannend. Aber ich muss jetzt auch sagen, sowohl Indianapolis als auch Miami sind nicht meine Lieblingsteams.
Ja, meine Freundin, die mag keinen Football, aber Delfine gefallen ihr, das hat sie mal gesagt.
Ach ja, gut, dann.
Und dann kam sie irgendwann mit so einem Miami Dolphins Trikot zu Hause an. Ich dachte mir so, Gott, wo zünde ich das jetzt am besten an?
Wieso, was ist denn dein Team?
Die Steelers.
Ach so, cool, cool, cool. Ja, das ist mir auch ein sehr sympathisches Team. Mein erstes Jugendteam, bei dem ich gespielt habe, hat sich tatsächlich so ein bisschen in der Tradition der Steelers gesehen. Von daher.
Ja, bei uns, unser Stadion von Dresden-Monarchs heißt ja das Heinz Field.
Ach, echt?
Ja, eigentlich Heinz-Steier-Stadion, aber ja, die Fans das, haben das mal
genau, auf Heinz Field. Genau, da passt das irgendwie gut und das ist ja auch von den Steelers quasi gemobst.
Ja, das ist richtig. Genau, dann wirft sich natürlich direkt die nächste Frage für mich auf: Stadionsprecher, Kommentator, Moderator, Podcaster. Gibt es da irgendwie so eine Reihenfolge für dich, wo du sagst, das sind so die Lieblingsjobs? Oder so würdest du die ordnen vielmehr?
Ich würde tatsächlich das Stadion als Number One machen. Weil egal, ob das jetzt ein Stadion ist, wo 2000 Leute drin sind, mehr war es bei mir bisher tatsächlich noch nicht, oder vielleicht 2,5 an einem guten Tag in Bielefeld, oder ob das jetzt 50 Leute sind und man einfach nur irgendwie 3 Bierbänke bespaßt mit einem kleinen Lautsprecher, das ist einfach, du hast das direkte Feedback. Das ist was, was mir sowohl beim Podcast ein bisschen fehlt, weil wir das nicht live machen, und auch tatsächlich beim NFL-Kommentar, weil du haust da deine Kommentare in den Äther und musst dann vielleicht, wenn du X oder Twitter, was auch immer hast, was ich nicht habe, dann irgendwie suchen, ob dich irgendjemand erwähnt hat oder sowas.
Gibt hast du keinen Netman?
Nee. nee, ich bin mein eigener Netman. Aber das ist tatsächlich so ein Ding. Ich weiß, dass einige Kollegen das auch machen, dass sie dann mal gucken, weil sie gesagt haben, oh, da war ich mir jetzt aber nicht sicher oder oh, da war ich mal witzig, mal gucken, ob irgendjemand was dazu geschrieben hat. Aber für mich ist es halt immer so, ich kriege dann Ende des Jahres vielleicht ein Feedback, so, oh ja, lief super oder das und das und das musst du noch besser machen. Aber mehr höre ich dann eigentlich auch nicht.
Das ist, ja, kann ich ein bisschen nachvollziehen, dass ja einfach das direkte Feedback dort ein bisschen angenehmer ist, als dann später erst was zu hören. Jetzt haben wir dich ja auch geholt, weil wir mit dir natürlich gerne mal über die Paderborn Dolphins, unseren nächsten Gegner, sprechen wollen.
Ich habe gerade keine Taschentücher hier, aber okay.
Ja, du hast ja wahrscheinlich von uns dreien die meisten Spiele der Dolphins oder die mehr Spiele gesehen als wir beide von den Dolphins, sage ich mal so.
Ich glaube auch.
Es ist, glaube ich, nie gelogen, wenn man sagt, dass die dieses Jahr weit hinter den eigenen Zielen geblieben sind, die Paderborn Dolphins.
Ja.
Wie ist deine Meinung dazu? Wie erklärst du dir das Ganze, dass es doch eher so bescheiden gelaufen ist?
Also, da gibt's einige Gründe. Auf der einen Seite sind es finanzielle Gründe, die stellenweise meiner laienhaften Meinung nach zu verhindern gewesen wären. Dass es also wirklich so ein drastischer Engpass ist, weswegen der ein oder andere Spieler nicht verpflichtet werden konnte. Dann kommt natürlich auch die sportliche Komponente dazu. Es ist, auch wenn das niemand so behauptet, tatsächlich eine Art Rebuild, die da im Gange ist, weil der Head Coach sich im letzten Jahr von beiden Koordinatoren, Offense und Defense, getrennt hat. Es gibt eine Konstanz bei den Special Teams, das ist noch derselbe. Aber es gibt einen neuen OC, es gibt einen neuen, oder gab einen neuen DC, der ist mittlerweile auch verabschiedet worden, sage ich mal vorsichtig. Und von daher, es ist schon, also die Spieler, die übrig geblieben sind aus dem letzten Jahr, müssen sich auf neue Plays einstellen, müssen sich auf eine neue Terminologie einstellen und müssen auch menschlich mit jemandem neu klarkommen. Und das sind schon auch Herausforderungen, die nicht nur im unteren Bereich, denke ich, sehr große Verwirbelungen im Teamgefüge mit sich bringen können. Das ist im oberklassigen Football auch so, zumindest am unteren Tabellenende, weil da hast du halt eben diese Mannschaften, die sind noch organisiert wie gute GFL-2-Teams, ja, und die spielen auf einmal gegen richtige Wirtschaftsunternehmen, wo es für alles eine eigene Abteilung gibt. Und das ist auch nochmal ein bisschen anders, wenn du so viel Budget zur Verfügung hast und so einen großen Draw in der Region, dass du auch Spieler zusammencasten kannst, die genau zu dem passen, was du spielen möchtest. Also am unteren Tabellenende ist es so, du musst mit dem arbeiten, was du hast. Und wenn das jetzt übertrieben, bei den Dolphins ist es nicht so gravierend, aber wenn das jetzt 5 Leute aus dem letzten Jahr GFL sind und der Rest sind Oberligisten und dann halt noch ein paar Amis dazu, ja, dann musst du damit halt arbeiten. Und das kann schon wenn du da Leute hast, die das gewöhnt sind, die jahrelang das Team begleitet haben, die Koordinatoren vorher haben das Team von der Regionalliga bis zur GFL begleitet, auch in der GFL dann noch ein oder zwei Saisons gemacht, zwei. Das macht schon einen großen Unterschied, wenn da jemand reinkommt, der selber vielleicht auf dem Niveau gerade mal Positions Coach war oder du einen OC hast, der in der GFL noch gar nichts gemacht hat. Der macht es gut, also für das, was er hat, macht er seine Sache gut. Aber das ist halt auch für die Coaches ein großer Umstieg. Und das wird immer so ein bisschen unterschätzt. Man redet immer, oh, was müssen die Spieler mitmachen? Ja, die Coaches müssen das ja auch irgendwie. Und da musst du halt auch, ja, als Team dann, was vielleicht so ein bisschen verschworen schon ist, mit dem arbeiten, der dir vorgesetzt wird. Und wenn das jetzt einer ist, der weniger Erfahrung auf dem Level hat als du, weil du schon zwei Saisons GFL gespielt hast und der vielleicht eine Saison GFL Position Coach irgendwo war, dann kann ich auch einen jungen Menschen verstehen, wenn er sich rausnimmt, zu sagen, Moment, ich weiß aber aus Erfahrung, die ich habe, im Gegensatz zu dir, dass das nicht funktionieren wird. So. Und vielleicht war das ein bisschen ein Problem, was die Dolphins halt hatten, dass sie nicht gegen den Trainer gespielt haben oder gegen die Trainer, sondern vielleicht im falschen Moment auch dachten, sie wüssten es besser und haben halt nicht dem System vertraut, anstatt ihren eigenen Leistungen. Das kann auch ein Faktor gewesen sein. Wie gesagt, ich bin auch nicht so tief im Team drin, aber ich kenne mich mit Football-Teams aus und das ist so der Vibe, den ich bekomme.
Ja, das ist ein guter Einblick. Das ist mir bisher gar nicht aufgefallen, dass die neue DC und OC haben. Ich hätte eher
top vorbereitet.
Ja, ich hätte eher noch man mag es ketzerische Frage nennen, aber Jason Irmscher, hat er sich mit seinen vielen Jobs vielleicht auch übernommen?
Jein. Also ich glaube, dass er etwas unrealistisch unterwegs war, was seine Zielformulierung betrifft. Mhm. Das glaube ich auf jeden Fall. Aber das liegt daran, dass er wirklich sehr fest an sich glaubt und er glaubt auch sehr fest an das Team. Er glaubt sehr fest an seine Coaches. Und ich glaube, dass er nicht damit gerechnet hat, dass er wirklich in dem Maß so viel führen muss. Und vielleicht auch auf dem Feld führen muss. Weil eine Sache, die ihn wirklich immer ausgezeichnet hat in seiner Coacheswahl, er hat sich immer Leute geholt, die irgendwo Headcoach-Erfahrung haben. Die auch wissen, wie es ist, wenn jetzt ein Koordinator vielleicht so eine kleine interne Palastrevolte startet, was man natürlich nicht haben sollte. Aber das sind immer Leute, die sowas schon mal abgewendet haben und die ergo das selbst auch nicht machen würden. Also ich bin mir sehr sicher, ein Felix Gorny hat niemals gesagt, also bitte, wenn ich jetzt hier der Headcoach wäre, dann würde das ganz anders laufen. Das liegt nicht in seiner Natur, weil er selber in Bielefeld solche Situationen schon hatte und das überhaupt nicht auch in das nächste Team reintragen will. Und auf der anderen Seite, Marcel Berlau ist ein wahnsinnig umgänglicher Mensch. Und ich glaube auch, dass ihm das fernliegt, weil er einfach ist für einen Defense-Coordinator sehr harmoniebedürftig. Und ist jetzt keiner, der sagt so, wir machen das jetzt, wie ich das will, ich hau auf den Tisch und ihr alle könnt sowieso nichts, weil ihr seid ja nur Offense. Also so einer ist das nicht. Und ich glaube aber trotzdem, dass er die beiden vielleicht ein bisschen mehr hätte an die Hand nehmen müssen und vielleicht so ein bisschen mehr übersetzen müssen zwischen dem, was der Coach will und dem, was das Team kann und vielleicht auch da so ein bisschen eine Vertrauensbrücke bauen. That being said, vielleicht, wenn er das geahnt hätte und da mehr Zeit vorgehalten hätte, dann hätte er sich auch nicht in dem Maße übernommen. Man muss ihm auch anlasten, was ja auch eine gute Eigenschaft ist, er ist ein absoluter Perfektionist. Und wenn das nicht wirklich exakt so läuft, wie er es will, dann delegiert er das nicht, sondern macht es lieber selbst. Und wenn das bedeutet, dass er halt 3-4 Nächte nicht schläft, dann macht er das halt. Also er hat so die Tendenz zum Micromanagement. Und da hat er sich ja neulich auch in seinem eigenen Podcast ein bisschen drüber mokiert, dass das sich eigentlich nicht gehört. Aber ey, das ist für ihn, denke ich, ein ganz wichtiger Lerneffekt aus diesem Jahr.
Ja, also da habt ihr es auch gerade schon mal gehört, wenn es bisher nicht aufgefallen ist. Jason Irmscher jetzt auch noch im Podcast-Business dabei. Er hat es schon mal vor längerem angekündigt. Jetzt ist er gerade draußen oder jetzt ist er mittlerweile draußen in The Coach's Mind. Da heißt das gute Stück, wo er so eben Einblicke geben will zu den Ticks und Tricks und Macken von Coaches. Bin ich mal also gespannt,
was da rauskommt. Als Hinweis für euch, ich werde beide genannten Podcasts auf jeden Fall auch unten in der Beschreibung verlinken. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen und auch immer so ein Follow vorbei da lassen, ne? Denkt da dran.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
Auch bei uns hier, lasst mal Follows, da ist uns nämlich aufgefallen, hier fehlen Follower.
Ja, hier sind deutlich mehr Hörer als Follower, das kann so auch nie sein. Das ist auch, glaube ich, nie ganz legal, was ihr da macht, Leute. Da.
Ja.
Abmahnung ist raus.
Abmahnung ist raus. Ja, und Jason, du... Harold, du sagtest auch schon, was dich damals so ein bisschen abgeschreckt hatte von der ersten Liga, ist halt diese finanziellen Aspekte, dass es natürlich... Ja, wer mehr Geld hat, kann bessere Voraussetzungen zumindest mal schaffen. Heißt jetzt nicht unbedingt, dass er definitiv erfolgreicher ist, aber ein stabiles finanzielles Fundament hilft auf jeden Fall wirtschaften, vor allen Dingen langfristig auch.
Ja.
Ist das vielleicht auch manchmal der Punkt, warum, also es, manche Teams wollen ja, glaube ich, auch manchmal gar nicht aufsteigen. Na, zum Beispiel von der Regio in die zweite oder so, da gibt es auch immer mal Teams, die sagen, nee, will ich gar nicht.
Ja, das ist tatsächlich ein Faktor. Das hört man auch öfter im unterklassigen Football, wie du schon angesprochen hast. Jetzt sind ja auch nochmal die Bedingungen etwas verschärft worden, überhaupt in die Liga reinzukommen. Mhm. Und das wirkt für einige schon abschreckend, ja. Und man merkt dann eben auch, dass man eine große Verantwortung hat. Und das ist eben was, das habe ich in meinem Podcast immer wieder gesagt. Ich habe es bei Hendrik im Football immer wieder gesagt. Ich weiß nicht, ob du, Markus, da sogar dabei warst. Du hast halt auf der einen Seite dann ein Team mit einer Finanzabteilung, die wieder gegliedert ist, ein funktionierendes Organigramm, und die machen das schon seit Jahren. Und wenn sie es nicht seit Jahren machen, dann wissen sie, was auf sich zukommt, weil es gibt ein Organigramm, wo ganz genau festgelegt ist, wer hat welche Aufgabe, wer hat welche Kompetenz, wer meldet wem und sowas. Das ist ja bei den Teams, die erfolgreich sind, ist das ja alles eigentlich relativ strikt durchgetaktet. Und vielleicht gibt's da mal so den ein oder anderen Ausreißer und den ein oder anderen kürzeren Dienstweg, aber im Großen und Ganzen kannst du jemandem erstmal, wenn du ein Gespräch machst, ein Akquisegespräch, ganz normal sagen, das und das und das sind die Erwartungen, die auf dich zukommen. Dann kann die Person sagen, yo, kann ich oder kann ich nicht. Und dann kannst du dir halt auch da wieder aussuchen, möchte ich lieber Person X oder Person Y, und kannst jemanden holen, der in das System halt schon passt. Und wenn du von der unterklassigen Liga hochsteigst, dann hast du Gisela, die das halt irgendwie die ganze Zeit gemacht hat. Und die hat die Pässe gemacht, die hat die Tickets abgerissen, die hat vielleicht auch noch einen Kuchen gebacken. Und Gisela ist dann natürlich auch so ein bisschen schockiert, dass sie jetzt auf einmal mit fünfstelligen Beträgen hantieren soll und ganz viele Fristen einhalten muss und technische Voraussetzungen überprüfen muss und so. Das ist wahnsinnig abschreckend, weil viele Mannschaften konzentrieren sich eben auch in erster Linie aufs Sportliche, ist ja auch vollkommen richtig, aber dass du auch einen administrativen Unterbau haben musst, wenn du langfristig hochklassig spielen möchtest, das merken manche Leute erst am oberen Ende der Regionalliga und am unteren Ende der GFL. Hm. GFL 2 dann.
Ja. Ja, das ist, kann durchaus, gibt es dem nichts hinzuzufügen. Das ist absolut richtig, dass man dort besser aufgestellt sein muss, als, sage ich jetzt mal, eben in der Landesliga. Das habe ich aber auch einen Punkt, bin ich auch nah bei Jason Irmscher, der ja sagt, das G in GFL steht nun mal für German Football League, und dass er halt eben auch darüber versucht, natürlich eher deutsche Spieler in wichtige Positionen zu bringen, sei es jetzt wieder zurück als Quarterback Niklas Gorni, der ja schon vor 2 Jahren als Quarterback in Paderborn unterwegs war. Finde ich einen richtigen Weg, aber funktioniert für meiner Meinung nach nur dann, wenn es halt alle Teams machen oder wenn es eine Regelung gibt, die dort irgendwie hinarbeitet. Ja, wir profitieren auch von dieser Dual-Passport-Regel. Bin ich auch nur bedingt ein Freund von, und es sieht halt blöd aus, wenn du, was weiß ich, 24, 25 Imports auf deinem Roster stehen hast. Aber auf der anderen Seite, du willst die beste Mannschaft sein, du kannst dir leisten, übertrieben gesagt, warum machst du es dann nicht? Na, solange es jetzt nie diese Regelung von der Liga gibt, die sagt, ihr dürft halt nur so und so, damit es gleicher wird.
Ja, ich bin da halt auch hin und her gerissen, denn will man jetzt den maximal bestmöglichen Football versuchen zu spielen? Ist das nie, sollte das nie vielleicht das Ziel von der ersten Liga dieses Landes sein, dass man den bestmöglichen Football spielen kann? In allen anderen Sportarten fragt da keine Sau. Beim Fußball, wo sind da die deutschen Spieler? Beim Basketball interessiert niemanden. Beim Football irgendwie ja, aber natürlich ist es hier auch so ein bisschen noch Amateursport. Mhm. Ich verstehe es schon auch, dass auch eine Söldnermannschaft irgendwie auch keinen so richtigen Spaß macht. Ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich erst sagen.
Ja, also da bin ich ganz bei euch. Auf der einen Seite willst du halt ein hohes sportliches Niveau bringen, weil du möchtest ja auch im Football international angreifen können. Und es wird ja auch immer wieder deutsche Spieler geben, die den Sprung in die NFL über College dann schaffen. Und das geht am besten halt dann, wenn du ein hohes sportliches Niveau hast. Das heißt, wenn diese Leute auch gegen die Besten competen und sich dann eben entsprechend das Niveau schrittweise anhebt. Auf der anderen Seite sehe ich es da ein bisschen pragmatischer als Spieler, der auch mal selber in der Situation gewesen ist. Du weißt, du bezahlst halt deinen monatlichen Beitrag, damit der Typ, der neben dir auf der Bank sitzt und wahrscheinlich auch noch spielt, halt seine, ja, vielleicht 2.000 bis 3.000 Euro im Monat kriegt. Oder in den unteren Ligen vielleicht, lass es auch nur 500 Euro sein. Das sind auf jeden Fall 500 plus Vereinsbeitrag mehr, als ich am Ende des Monats in meiner Tasche habe, weil, obwohl wir dasselbe machen. Und ich tendenziell als deutscher Spieler noch ein bisschen mehr, weil ich weiß, wo der Schuppen ist, wo die ganze Ausrüstung hinkommt. Das heißt, ich bin auch derjenige, der das Zeug dann schleppt nach dem Training. Und der andere ist schon auf dem Weg nach Hause, um sich zu duschen und zu schlafen und dann halt morgens pumpen zu gehen. Also von daher kann ich das schon auch auf der Spielerseite verstehen, wenn da so ein bisschen Bauchgrimmen herrscht. Auch das, Entschuldigung, ich will nur den Exkurs noch eben zu Ende machen, sieht man gerade an Regionalligamannschaften. Da habe ich jetzt auch ein Beispiel, ich möchte keine Namen nennen, weil das klingt so negativ, aber ich meine es eigentlich nur als objektive Beobachtung. Da sind auch wirklich sehr viele Importe. Also es sind, glaube ich, 16 Importe, die haben. Und Europa-Importe musst du nicht mehr deklarieren. Das heißt, die Offensive Line, da spielt kein Deutscher. Also im Starting-Lineup ist kein einziger Deutscher. Skill-Positions hast du ein oder zwei deutsche Receiver, die mal, wenn der Ami sich ein bisschen verschnaufen muss, eben auch aufs Feld kommen, dann auch Impact-Player sind. Aber genau so eine Situation hatten wir jetzt nach dem vorletzten Spiel. Da ging es auch ans Abbauen. Die Importe quatschten dann untereinander, weil das andere Team hatte auch Importe. Und dann standen dann alle Importe so da und haben halt gequatscht. Und die deutschen Jungs haben halt abgebaut. Und der sportliche Leiter hat dann zwei deutsche Spieler angeblufft, so nach dem Motto, das und das und das muss noch abgebaut werden. Dann sagt er, ja, Moment, wir sind hier drei Leute, die das machen und du versaust es dir gerade mit der Basis von deinem Team. Und das ist halt, finde ich, so der kritische Punkt, auch was die Behandlung von den Importen betrifft. Also, ja, es ist eigentlich nicht zu lösen. Wobei ich schon finde, dass man langfristig eine Beschränkung, was Importe betrifft, bringen sollte. Ist ja ein Konzept, was die ELF auch versucht hat zu fahren. Und da musste man ja auch irgendwie tief in die Trickkiste greifen, wenn man da irgendwie mehr Non-Nationals haben möchte.
Ja, als finde ich es ja sehr seltsam, diese EU-Importregel in der europäischen Liga. Das macht gar keinen Sinn. Das ist für die deutschen Teams gut, für das ungarische Team, die haben halt einfach keine Auswahl dann an Spielern. Wo sollen die guten ungarischen Spieler hernehmen? Da macht das gar keinen Sinn. Aber jetzt in einer Liga, die jetzt halt nur deutsche Teams hat, kann ich mir das schon als sinnvoll vorstellen. Was nun leider schade ist, durch zu viele Teams, durch eben auch die ELF natürlich, sind eben zum Beispiel wie solche O-Liner aus der Regionalliga halt in die ELF geholt worden. Oder solche Sachen. Ne? Und uns fehlen halt auch einfach die guten Spieler. Und entweder nimmt man, was man hat und spielt halt einfach leider dann etwas schlechteren Football. Oder du gehst halt international sozusagen und versuchst da alles rauszuholen. Ja, wie du sagst, es ist nie so einfach zu lösen. Ja. Oder jeder hat seine Meinung und friss oder stirb irgendwo.
Ja, ja. Ich sehe für alle Seiten wirklich immer gute Argumente und muss sagen, dass meine Meinung meistens auch so ein bisschen fluide ist und ich übernehme dann die Meinung aus dem letzten Gespräch, das ich darüber geführt habe und bis ich das nächste Gespräch führe. Also das bleibt halt nicht aus.
Ja, das ist wahr. Also da kann man auch da kann man stundenlang drüber referieren, wie man es da am besten lösen wollte. Ja. Nochmal zum Thema Paderborn und die aktuelle Situation. Rein rechnerisch steckt Paderborn ja schon in der Relegation. Nach oben hin zu Hildesheim können sie nicht mehr aufschließen. Jetzt ist ja noch nie ganz raus. Wird's Hamburg, wird's Rostock, einer von den beiden, ich glaube Krefeld hat wohl auch noch Chancen, Relegation zu spielen, also Erster zu werden im Norden in der GFL 2. Ja, wie siehst du dort die Chancen? Gerade, ich glaube, Paderborn hatte ja das Vorbereitungsspiel gegen Krefeld, was ja nie ganz so erfolgreich war. Nee. Wie siehst du da die Chancen in der Relegation für Paderborn?
Das kommt wirklich ja sehr auf den Gegner an. Wenn es Rostock ist, dann weiß ich, dass Rostock auswärts ziemlich schwach ist. Und ich weiß, dass, oder ich hoffe, dass sie nicht auf die Schnelle noch irgendwie jemanden nachimportieren können. Weil ich weiß auch, dass Rostock tendenziell gegen Ende der Saison irgendwelche Starter verliert aus Verletzungsgründen. Das ist einfach so, dass das Rostock-Problem, die versuchen seit Jahren aufzusteigen. Und es ist halt wirklich immer so, dass sie irgendwelche ganz entscheidende Verletzungen am Schluss haben, die denen den Bein stellen. Also kann einem auch fast leid tun schon, das Team. In Hamburg ist es so, Hamburg hat dieses Jahr auch wirklich sensationell gut Importe geholt. Die stützen sich aber auch auf ihren deutschen Kader sehr viel. Und die Importe bringen auch, also haben wirklich nur Needs gefüllt, die das Team hatte. Und ansonsten setzen die deutschen Spieler in Szene. Also von der Teamphilosophie gefällt mir Hamburg eigentlich besser. Nur weiß ich, dass Rostock auswärts tendenziell schwächelt. Deshalb wünsche ich mir Rostock in der Relegation, weil ich glaube, dass Paderborn dann die größeren Chancen hat. Weil beide Mannschaften müssen sich wirklich jetzt dieses Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Das heißt, die können ihre Starter nicht schonen für die Relegation. Die müssen jetzt wirklich alle alles bringen. Und ich glaube tatsächlich, dass von der Art zu spielen Hamburg der schwerere Gegner für Paderborn wäre.
Okay. Ja.
Also ich wünsche mir persönlich auch Rostock, weil ich hoffe, dass sie aufsteigen. No front gegen Paderborn, aber ich wünsche es mir.
Ja, wir haben so einen kleinen Crush auf Paderborn und ich finde die...
Nee, auf Rostock in dem Fall.
Oh, warte mal. Auf Paderborn auch. ich finde auch, dass Rostock gehört in die erste Liga. Die sind eine Organisation, die super gut funktioniert. Wenn du überlegst, dass die, wie wir ja auch immer unsere Eventspieltage haben, dass die dort 11.000 Leute in ein Stadion packen können als Zweitligamannschaft. Aber die scheinen sich ja jetzt auch gerade ein bisschen wieder selber das Bein gestellt zu haben mit der letzten Niederlage. Also aus eigener Kraft können sie es halt auch nicht mehr in die Relegation schaffen. Die müssen da ein bisschen hoffen, dass Hamburg verliert. Mhm. Aber schauen wir mal. Sag mal, Harold, weißt du, wo die Relegation dann gespielt wird?
Oh, das ist eine gute Frage.
Ich bin im Bilde, ob das irgendwie in welchem
Stadion ist. Ich weiß, in Paderborn geht man davon aus, dass es in Paderborn sein wird. Okay. Weil sie die höherklassige Mannschaft sind. Mhm. Ich weiß aber auch nicht, ob das stimmt. Ich würde es mir wünschen, weil die Game Days in Paderborn sind wirklich gut und Paderborn spielt vor heimischer Kulisse auch besser als auswärts. Also tatsächlich würde ich es mir wünschen.
Ja, also ich könnte es mir auch vorstellen, von wegen die höherklassige Mannschaft, dass die dann Heimspiel hat, aber habe ich mich jetzt nicht drauf vorbereitet, weil ich bekomme jetzt spontan die Frage, ich mag es gegoogelt gerade, gucken wir mal, ob dabei was rauskommt.
Auf der anderen Seite wäre es ja auch eigentlich ein guter Verdienst für das Aufsteigerteam, weil die dann quasi noch ein Game Day geschenkt kriegen sozusagen, um halt noch ein bisschen Kohle zu machen, die sie ja doch dann brauchen für die GFL, also von daher, es wäre eigentlich fast schon fairer und so als
Award. Wollte ich denn hin und ein Rückspiel?
Ja, aber dann zeigen die dir irgendwann mal den Vogel, wenn sie 18 Spiele machen.
Naja, halt Best of Three und fertig.
Ja.
Okay. Ich finde es nicht. Es tut mir leid.
Ja,
ich hätte es gern präsentiert hier an der Stelle, aber es ist halt leider nicht so einfach auf die Schnelle.
Aber wir können dann, ja mal gucken, ob wir so ein bisschen Richtung ein paar Spieler uns mal angucken von Paderborn, wer uns da jetzt in dem kommenden Spiel aus Dresdner Sicht erwartet. Mit Quarterback Niklas Goni. Mhm. Hat Paderborn eben einen deutschen Quarterback. Wie sind so deine Meinung zu Niklas?
Meine Meinung zu Niklas ist, dass er jetzt in einer Situation und in einem System ist, wo es ihn eigentlich nicht besser treffen kann. Mhm. Der wird von seinem großen Bruder ausgebildet und gecoacht. Die beiden haben schon früher zusammen Flag Football gespielt und haben auch jahrelang in Bielefeld als Headcoach/OC-Quarterback gespannt, eine super Arbeit gemacht und da Spiele gewonnen, die eigentlich auch nicht zu gewinnen waren. Also das ist wirklich toll. Auf der anderen Seite merkt man gerade so, was die Fähigkeit betrifft, Receiver frei zu werfen und da vielleicht auch einen Pass zu werfen, der im ersten Moment risikoreich aussieht, aber du vertraust halt deinem Receiver, du kennst den, du weißt, was er macht. Da sehe ich bei den amerikanischen Quarterbacks, die ich gesehen habe, in Paderborn leichte Vorteile gegenüber dem Niklas Gorni. Ich finde, der ist ein sehr akkurater Quarterback. Also dafür, dass die Offense stellenweise wirklich desolat spielt, hat er relativ wenige Interceptions. Und ich glaube auch, dass er, wenn er vielleicht ein bisschen standhafter wäre, auch mit Pressure besser umgehen könnte. Also er hat keine Angst, der wirft den Ball auch in Pressure-Situationen, das auf jeden Fall. Aber man merkt halt auch, im Vergleich zu einem Ami, der das halt anders trainiert hat, geht er auch anders in Kontakte als jetzt zum Beispiel der aus dem letzten Jahr, der White Whitehead.
Zachary Whitehead.
Zach Whitehead, genau, der jetzt in München spielt. Das war wirklich, das war, als hätte er einen Teflon-Umfang an, Umhang an, als der wieder mit Pressure stellenweise umgegangen ist. Das ist eine ganz andere Art zu spielen.
Ja. Jetzt ist natürlich die Frage bei Niklas, hast du schon gesagt, ne, 6 Interceptions. Was mir aufgefallen ist, er hat fast minus 60 Yard Rushing. Ne? Der ist natürlich jetzt nie nur nach hinten gelaufen, aber es sieht schon ungünstig aus, wenn er insgesamt 137 Yards nach vorne, aber 194 in die andere Richtung. Also er ist zweimal komplett ins falsche Feld gerannt.
Ja.
Ist auch nur, also übertrieben gesagt, nur 9-mal gesackt worden. Die O-Line scheint ja zumindest auf dem Papier keinen ganz so schlechten Job zu machen. Wo kommt denn diese minus 200 Yards her oder fast minus 200 Yards? Happy Feet oder was ist da das Problem?
Die spielen in Paderborn wirklich sehr gerne auch, ja gut, kann ich ja sagen, ihr habt ja selber Film, die spielen sehr gerne Bootleg-Pässe und Niklas ist häufig in der Situation, wo er dann eben nicht den Receiver freiwirft, sondern eben selber die Beine in die Hand nimmt und geht. Und was das Downfield-Blocking betrifft, da sind nicht alle Receiver so aktiv. Das heißt, er weicht dann auch gerne mal aus, geht dann einmal komplett übers andere Feld. Hm. Hat in der GFL 2 und in der Regionalliga bei Bielefeld auch super geklappt. In der GFL halt nicht, weil da spielen halt Spieler, die wissen, wie man Outside-Contain hält gegen einen mobilen Quarterback. Und da drehst du dich dann halt rum und guckst in die dampfenden Nüstern von irgendeinem Edge-Rusher, der dir da halt gegenstampft kommt. Das ist halt nochmal eine ganz andere Situation. Also daher kommt das stellenweise und weil die Running Backs hin und wieder ein bisschen Butterfinger haben und die Bälle fallen lassen und Niklas ist halt keiner, der dann nicht auf den Fumble springt und wir hatten auch ein paar Oversnap-Situationen, da sind dann ja auch gleich immer minus 20 Yards, also er kann nicht für alles was, aber natürlich stellenweise ist es auch das, was ich sagte, eben, dass er nicht so versiert ist, dem Kontakt auszuweichen, wenn ihn irgendjemand schon mal am Schlawittchen hat.
Hm. Ja, das ist natürlich klar, wenn du als Ami-Quarterback Football zum Frühstück kriegst mit 6 Jahren, ist das natürlich was anderes als ein deutscher Quarterback. Aber ja, Lernphase sicherlich auch noch einiges.
Ja, wobei die Geduld zumindest in der Fanbase mit ihm, die wird schon ein bisschen porös und das finde ich gerade schade, weil er auch ein unfassbar sympathischer und bodenständiger Typ ist. Zum Glück ist er das, weil das geht bei ihm hier rein und da raus. Also es wird da schon stellenweise laut nach einem amerikanischen Quarterback geschrien. Das ist auch eine Frage, die Jason immer wieder beantworten muss. Aber er ist davon noch relativ unberührt und ich würde die Leute da auch bitten, seid nicht unfair mit dem. Der gibt sich schon wirklich größte Mühe und er ist auch wirklich eigentlich ein Guter.
Ja. Wer auf jeden Fall ein guter in Reihen der Paderborn Dolphins ist, Running Back Joshua Brees. Ich glaube jetzt im dritten Jahr oder im vierten sogar schon bei Paderborn.
Ich glaube im vierten, ja.
Na, also der holt auf jeden Fall das raus, was, sagen wir mal, vielleicht wurftechnisch nie funktioniert. Mhm. Mit knapp 800 Yards und 8 Touchdowns ist er da auf jeden Fall ein Garant dafür, dass die Offense ja auch ein bisschen besser ins Rollen gekommen ist. Weil hat man ja am Anfang der Saison gesehen, da gab es ja doch schon auch echt deftige Klatschen gegen Braunschweig und gegen Potsdam zweimal. Jetzt seit der Sommerpause läuft es auf jeden Fall ein bisschen besser. Ist da irgendwas im System nochmal geändert worden oder hat einfach die Mannschaft sich nochmal ein bisschen, sagen wir mal, besser gefunden?
Da passiert im Football häufig was eigentlich nicht zu erklären ist. Und zwar, dass man mit dem Rücken an der Wand irgendwie viel freier spielt. Und wenn man sich dann auch schon von Leuten trennen musste, die vielleicht budgettechnisch einfach nicht mehr ins Team gepasst haben, buchstäblich, dann bist du halt reduziert auf einen harten Kern. Und vielleicht ist das dieser harte Kern, der seit Wochen und Monaten auf genau diese Gelegenheit wartet. Und natürlich sind die auch körperlich ausgeruht im Vergleich zu anderen Mannschaften, die halt die ganze Zeit mit ihren Stammspielern spielen. Und ja, auch ein Regionalligist aus der Mitte Nordrhein-Westfalens kann sicherlich nicht mit einem wirklich gut gecoachten, hochathletischen GFL-1-Starter mithalten. Aber wenn er halt vielleicht ein Spiel in den Knochen hat und der andere halt 7, dann merkt man das halt schon.
Ja. Hm. Spannend finde ich auch die Statistiken von Wide Receiver Jordan Pouncey. Der hat 2 Touchdowns und 2 Interceptions. Das klingt jetzt erstmal verwirrend, aber der ist halt, ich glaube, hauptsächlich Wide Receiver, aber ist eben auch in der Defense aktiv.
Ja, und auch das ist eine Situation, die den Umschwung nach der nach der Sommerpause so ein bisschen bedingen kann. Auch die Trainer müssen halt jetzt mit dem arbeiten, was sie haben. Und wenn sie jetzt halt einen haben und das der Einzige ist, der einen wirklich superschnellen A-Wide-Receiver covern kann, ja gut, dann lässt ihn halt Defense spielen. Und also da haben wir schon viel gesehen. Der Joshua Breece war auch Anfang des Jahres noch ziemlich angeschlagen, hatte eine Verletzung und da haben sie ihn auch mal auf Running Back gestellt. Also sie werden halt jetzt kreativ und das war halt was, was sie in den ersten Spielen nicht gemacht haben. Da haben sie es vielleicht mal so probeweise gemacht, ein, zweimal, gerade gegen Braunschweig im Eröffnungsspiel haben sie es gemacht, weil da war Breece auch noch nicht 100%. Aber das war noch nicht wirklich was, worauf sie sich gestützt haben. Es war halt, okay, das ist ein Wide Receiver und der macht Wide Receiver und ansonsten macht der gar nichts. Und ja, jetzt müssen sie halt im Dresden-Spiel vielleicht nicht mehr, weil werdet ihr ja sicherlich auch gesehen haben, der eigentliche Starting Safety, der verpflichtet worden ist, der sich im Vorsaisonspiel verletzt hat, ist auch wieder fit. Der wird spielen. Und ich denke, das kommt Pouncey auch zu Pass. Er ist schon Wide Receiver. Merkt man auch so von der Mentalität her. Aber ja, sie haben halt Spieler auch positionsfremd eingesetzt oder in eine Position gepackt, die sie vielleicht schon mal irgendwann gespielt haben. Also J.J. Schüttekopf, der mehrere Bälle getragen hat, war Linebacker in der Regionalliga und in der DFL 2 und ist auch da eigentlich als Linebacker verpflichtet, hat das auch Anfang des Jahres gespielt, aber musste dann halt auch in die Offense. Und da ist es eben gut, dass er seinen ehemaligen Trainer, den Felix Gorny, hat. Der weiß halt auch noch die Spielzüge aus Bielefeld und wir sehen jetzt stellenweise ein bisschen Bielefeld-Bulldogs-Football in Paderborn und das tut denen ganz gut.
Interessant, ja, das ist mal eine gute Einsicht. Was mir noch aufgefallen ist bei der Vorbereitung, der Linebacker AJ Valentine, der ja auch schon auf jeden Fall mindestens im zweiten Jahr dabei ist, der ist Tackle-Leader, ich glaube sogar momentan Tackle-Leader der GFL mit seinen 76,5 und danach kommt Daniel Sislak als Defense Liner mit 27,5. Das ist natürlich eine Gap von fast 50 Tacklen. Ja, AJ Valentine, ist das so der Defense-Helikopter, der einfach überall ist, wo der Ball ist?
Ja, also AJ Valentine, möchte ich behaupten, ist der beste Linebacker der GFL. Und das kommt nicht so zum Tragen in dieser Defense, aber ist er definitiv. So Tackle-Statistiken sind gerade bei Mannschaften, die nur auf die Mütze kriegen, immer auch mit Vorsicht zu genießen, weil natürlich macht jemand viele Tackles, wenn er viel auf dem Feld ist, weil die Offense immer 3-and-out geht. Das muss man halt eben auch noch betrachten, aber abgesehen davon ist AJ Valentine wirklich ein unfassbar guter Spieler.
Ja, also ich würde sagen, Paderborn, also es ist auf jeden Fall jetzt nach der Sommerpause ein Aufwärtstrend, hat sich ein bisschen gezeigt. Es wurde ja auch ein Spiel gewonnen gegen Hildesheim und dann gab es zum Beispiel gegen Düsseldorf, das war auch nur knapp verloren. Ich finde, da passiert in der Offense auch schon ein bisschen was. Ist nur jetzt leider ein bisschen zu spät, um eben die Relegation zu umschiffen. Aber vielleicht ist es ja ein gutes Zeichen eben für die Relegation, dass man es schafft, die Liga zu halten und nächstes Jahr auch wieder GFL 1 zu spielen. Ich bin da gespannt. Erstmal müssen sie jetzt gegen unsere Dresden Monarchs ran. Fahrt nach Paderborn, also am Sonntag, den 31.05., 15 Uhr im Hermann-Löns-Stadion in Paderborn. Fahrt da gern hin. Ihr wisst, bei Philipp und Nico könnt ihr euch melden von den Auswärtsfahrten. Die werden auf jeden Fall dahin fahren und da gibt's bestimmt noch ein paar Plätze in kleinen Bussen. Ja, macht die Hütte voll und zeigt schön Präsenz von unseren Dresdner Fans dort.
Ja, auf jeden Fall. Das meine ich ernst, auch als Stadionsprecher. Wir werden uns da ja sicherlich hören. Ich persönlich freue mich immer, wenn viele gegnerische Fans da sind, weil erstens kann man dann ein bisschen Sprüche machen hin und her. Und wenn man das halt auch geschickt macht, dann fühlen sich die Fans trotzdem willkommen. Und das wollte ich auch nochmal sagen. Ab und zu ist man mal so ein bisschen sarkastisch oder so. Aber ich freue mich persönlich wirklich über jeden Fan, selbst wenn er für das andere Team ist. Weil letztendlich, es ist für die Spieler ja auch geil, wenn es laut wird, wenn die eine Offense drauf ist, dann wird es laut, wenn die andere Offense drauf ist. Das ist einfach geil. Und da kriegen wir in Paderborn, dadurch, dass es auch ein relativ kleines Stadion ist, schon eine ziemlich geile Kulisse hin. Also kommt zahlreich.
Sehr schön. So, aber bevor wir dich jetzt hier in deinen wohlverdienten Feierabend entlassen, habe ich noch zwei Sachen. Mhm. Einmal haben wir ein Tippspiel. Da tippen wir immer aus Sicht der Dresden Monarchs das nächste Spiel. Du darfst dich hier völlig frei bewegen. Und da der Erik ganz knapp mit einem Punkt beim letzten Mal vorbeigeschrammt ist, beginne.
Ja, also das ist ein einfaches Plus-Minus. Im letzten Spiel, wie gesagt, bin ich mit einem Punkt daneben, habe daneben gelegen. Da habe ich plus 28 gegen Düsseldorf getippt. Ich weiß nie. Tatsächlich glaube ich, dass es nie so einfach wird gegen Paderborn. Also alles andere als ein Sieg wäre eigentlich aus Dresdner Sicht schon nie zu entschuldigen. Das, also das brauchen wir nicht schönreden. Wir wollen Erster bleiben, dass wir Heimrecht komplett in den Playoffs haben. Das ist super wichtig. Das wird sich dann vor allen Dingen im letzten Regular-Season-Spiel gegen Potsdam dann entscheiden. Erstmal müssen wir eben aber natürlich auch gegen Paderborn gewinnen. Und ich denke, wir gewinnen das deutlich, aber ich würde es mal mit einem plus 24 probieren. Ja. So mache ich das mal.
Also ich bin da beim Erik. Ich habe vor der Aufnahme noch zum Erik gesagt, es gibt so zwei Varianten. Entweder es wird ein unfassbares Trap-Game und Paderborn rasiert uns, oder es passiert genau das andere und ich bin hoffentlich natürlich bei dem anderen. Wir werden 11 und 0 gehen und Potsdam mit plus 36 verlassen. Entschuldigung an der Stelle.
Du meinst Paderborn, du hast Potsdam gesagt. Ich meine, von mir aus kannst du auch Potsdam mit plus 38 verlassen.
Ja, das siehst du, ich bin schon eins weiter. Also ich nein, natürlich. natürlich Paderborn wird plus 36 zu Dresden ausgehen.
Ha, okay. Da gehe ich. Ich wäre tatsächlich. Ich hatte in meinem Kopf plus 38, weil ich dachte, so irgendwann habt ihr auch mal die Gnade und schickt den Kicker dann rauf. Ich bleib bei plus 38, aber ich glaube auch, dass es so kommen wird, dass ihr sehr früh versuchen werdet, eure Starter zu resten. Und dass Paderborn dann auch eine ziemliche Aufholjagd starten wird und dass ihr gegen Ende nochmal kurz den Bizeps anspannt, damit das Ding auch wirklich in trockenen Tüchern ist. Also ich glaube schon, dass der deutsche Unterbau der Dolphins mit der zweiten Garde der Monarchs zumindest mithalten kann.
Okay. Das
bin ich gespannt. Interessant übrigens, zu sehen.
Übrigens, wir hatten ja in der letzten Folge Carsten Spengemann zu Gast. Aha. Und der war übermotiviert bei dem Tippspiel. Der hat sich sogar für zwei Spiele vorbereitet und hatte auch einen Tipp für dieses Spiel mit abgegeben und hat gesagt, mindestens plus 14 habe ich hier noch stehen. Das wollte ich hier mal noch mit erwähnt haben.
Ja gut, das ist aber ein Bausparer-Tipp, plus 14. Ich ja, also.
Ja. Jetzt habe ich ja gesagt, ich hätte gerne noch zwei Wünsche. Ich folge dir ja seit längerem bei Instagram und du machst immer so schöne die Macmillan Minute. Ich weiß jetzt nicht, hoffentlich musst du dich dafür nicht übelst groß vorbereiten, dann wäre das jetzt hier ganz schön unangenehm. Ich hoffe, du kannst es so aus der Kalten raus und kannst die vielleicht einmal für Paderborn und einmal für Dresden hier uns fix rauspacken.
Oha, also wird natürlich nicht so geschliffen, weil ich bereite mich da schon auch ziemlich vor. Muss auch versuchen, in einer Minute zu bleiben und nicht so viel MMM zu sagen. Ich schaff's aber mit einem Take. Okay, ich versuch's einfach. Also drei Keys to Victory für die Paderborn Dolphins gegen die Dresden Monarchs. Erstens, stretched das Feld. Die Dresden Monarchs können sehr gut Druck auf den Quarterback ausüben. Die Offensive Line ist nicht so stark. Das heißt, bringt die Formation in die Weite, passt in die Flats. Das hat auch noch den Vorteil, dass es einfache Pässe sind und Niklas Gorny ein bisschen Selbstsicherheit bekommt, die er im Laufe des Spiels auch braucht. Zweitens, defensiv. Der Lauf ist stark, der Pass ist stark. Was können wir machen? Am besten, wir bleiben in der Base-Defense, nehmen die Laufwege, nehmen die Downfield-Blocks von der Offensive Line weg und lassen AJ Valentine sein Ding machen. Was den Pass betrifft, es muss nicht hundertprozentig sauber sein. Eine Pass-Interference gibt dem Gegner 4 Versuche, aber keine 6 Punkte. Ihr könnt da ruhig ein bisschen zaubern, im dritten Versuch bleibt aber sauber. Und drittens, als Team, genießt einfach die Kulisse. Es ist das letzte Regular-Season-Heimspiel. Die Dresden Monarchs haben die Fahrt in den Knochen. Es muss richtig laut werden im Lermanns-Stadion. Gebt den Dresden Monarchs das Gefühl, dass sie jede einzelne Stunde dieser Fahrt merken. Wenn ihr diese Punkte beherzigt, dann wird es heute der zweite Saisonsieg gegen den Tabellenersten.
Stark.
Das ist ganz gut. Jetzt bin ich mal auf die andere Sicht gespannt.
Uiuiui. Okay. Drei Keys to Victory für die Dresden Monarchs in diesem Spiel. Erstens, offensiv. Ihr seid die Dresden Monarchs. Vergesst es nicht. Ihr habt den stärksten Lauf, ihr habt den stärksten Pass, ihr seid körperlich überlegen. Behandelt es nicht wie ein Trainingsspiel, sondern gebt 100% und lasst euch nicht irgendwie aus der Konzentration bringen, nur weil ihr wisst, es geht eigentlich um nichts. Behandelt diese Jungs, als wären sie ein wichtiger, richtiger, starker Gegner und dann werdet ihr feststellen, die Tore gehen viel weiter auf für den Pass als im Training und der Lauf ist viel offener als im Training und das Spiel ist für euch auch viel langsamer. Zweitens, defensiv, knüpft daran an. Lasst euch in diesen Flow-State bringen. Sie sind tatsächlich nicht so schnell wie ihr. Sie sind nicht so körperlich wie ihr. Insofern lest das Spiel konsequent runter, so wie ihr es gelernt habt. Und ihr werdet merken, der Coach hat recht, wenn er euch bestimmte Keys gibt, weil ihr werdet gefühlt, wenn ihr das beherzigt, alle Zeit der Welt haben, darauf zu reagieren. Und drittens als Team, es ist ein Auswärtsspiel, es ist das Spiel gegen den Tabellenletzten, aber geht trotzdem früh ins Bett, konsumiert nicht zu viel Alkohol, auch wenn Sommerabende in Dresden wahnsinnig schön sind. Ihr seid Profis, geht früh ins Bett, seid ausgeschlafen in Paderborn und spielt ganz normal euer Ding runter. Wenn ihr die Punkte beherzigt, bleibt ihr weiterhin ungeschlagen auf dem Weg nach Essen.
Dresden in dem Fall, aber gut.
Dresden, okay, verdammt.
Herrlich, also ich klebe an deinen Lippen, es ist wunderbar. In diesem Sinne, Harold, wir danken dir ganz herzlich, dass du heute Abend hier unser Gast warst. Wir freuen uns, wenn es mal wieder so klappt und vielleicht sieht man sich ja dann dieses Jahr zum großen Finale in Dresden. Das wäre ja gar wunderbar.
Ich würde mich sehr freuen, vielen Dank für die Einladung. Sehr sympathische Podcaster, wirklich, wenn ich vielleicht irgendwas abklippe und teile, schaut mal oder hört mal in den Dresden Monarchs Podcast rein. Es ist wirklich, sind zwei sympathische Jungs, die sich bis aufs Blut wirklich vorbereiten und wirklich angenehme Gesprächspartner. Danke für die Einladung und ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wiedersehen würden. Vielleicht in meinem Podcast, vielleicht auch wieder in eurem.
Okay, schön. Wunderbare, warme Worte zum Ende. Harold, vielen Dank auch von mir und wie du mal gesagt, wir sehen uns vielleicht hier im Finale in Persona. Ansonsten, Leute, vergesst nie, kauft noch Tickets für das letzte Regular Season Heimspiel am 6.9. gegen Paderborn oder wie es Alex sagen würde. Gegen Potsdam. Oder wie Alex es sagen würde.
Kommt bitte alle am 6. fucking 9.
Und damit war's das. Wir hören uns nächste Woche wieder und ja, bis dahin, Leute. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Tschüss.